Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Heute Abend, wie immer. Das macht keinen Sinn. Vielleicht ist es ja gar nicht Abend, wenn die Leute das hören. Egal. Wie immer mit Yannick Fenus und Ercan Karici. Ercan, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Endlich mal wieder in der Islamfragen-Folge.
Ja.
Richtig gut.
Finde ich auch gut.
Worum soll es gehen heute? Was machen wir hier?
Ja, es soll um ein sehr, sehr spannendes Thema gehen, was allerdings auch eine gewisse Sensibilität oder eine gewisse Awareness, eine gewisse Bewusstheit braucht und vor allen Dingen auch in unserer analogen Welt sehr, sehr manifest ist. Und zwar geht es heute wieder, und das ist richtig, dass wir wieder darüber sprechen, über das Phänomen Antisemitismus. Und wir schauen uns natürlich erst einmal unterschiedliche Formen des Antisemitismus an. Aber wir betrachten diesen Antisemitismus auch in muslimischen Communities. Jetzt will ich aber gar nicht so viel vorweg verraten, denn es wird richtig, richtig spannend. Ich würde von dir gerne einmal wissen, welche Formen des Antisemitismus gibt es denn eigentlich?
Erstmal Hut ab für diese perfekten Worte. Also einerseits der Einleitung, einerseits genau, wir müssen wieder darüber reden. Wir müssen das aware machen, rassismuskritisch machen. Also wir wollen rassismuskritisch über Antisemitismus reden. Was das dann heißt, dazu später dann. Genau, und wie du das wunderbar formuliert hast, leider sehr, sehr, ein sehr, sehr manifestes Thema im alltäglichen Leben. Zumindest ja seit dem 7. Oktober, aber im Grunde auch schon vorher. Wieder auch deswegen, weil wir schon in Islamfragen eine Folge dazu gemacht haben, die heißt, wie heißt sie eigentlich? Antisemitismus und wir? Die Geschichte und Antisemitismus, irgendwie so. Und da haben wir so ein bisschen den europäischen Antisemitismus hergeleitet. Das, was wir heute besprechen, hat auch viel mit europäischem Antisemitismus zu tun, aber nimmt nochmal einen anderen Ausgang, das werden wir später sehen. Weil sich das aber verschränkt und auch um euch, liebe HörerInnen, nochmal ein bisschen abzuholen, sortieren wir es nochmal ein bisschen ein. Wenn ihr diese andere Folge noch gar nicht gehört habt, erlaube ich mir, die mal ganz bescheiden zu empfehlen. Hört da gerne nochmal rein, damit ihr sozusagen eine Gesamtgeschichte parat dann habt am Ende dieser Folge. Nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Anspruch auf Vollständigkeit hätten, aber trotzdem macht es, glaube ich, Sinn, sich das gemeinsam reinzutun. Es gibt ja auch nochmal spezifisch zu Israel-Palästina jetzt inzwischen ein paar Folgen. Auch das wird natürlich eine Rolle spielen. Genau, also erstmal, wenn wir uns den klassischen Antisemitismus angucken, den wir in Europa haben, dann fangen wir meistens beim Antijudaismus an. Dann fangen wir also dabei an, dass das Christentum entstanden ist in Abgrenzung zum Judentum. Und deswegen es ganz wichtig war für das Christentum, diese Abgrenzung eben auch zu werten, aufzuladen, ja, weil die Idee, naja gut, wenn das Judentum weiterhin die richtige Religion ist, dann macht es ja keinen Sinn, dass es uns gibt, die hat eben dazu geführt, dass es in den frühen theologischen Auseinandersetzungen mit dem Judentum eine ganze Menge Judenhass gab, eine ganze Menge Antijudaismus eben, so nennt man das dann. Und das würden, ja, da würden christliche Theologen sagen, das ist tatsächlich ein zentraler, konstitutiver Bestandteil von christlicher Theologie. Ja. Das würden dann viele noch nicht als Antisemitismus bezeichnen, sondern eben als Antijudaismus, weil es da um primär religiöse Argumentationsmuster geht und das, was Antisemitismus ausmacht, dazu gleich kommt später. Und die religiösen Komponenten hat es natürlich auch in muslimischen Kontexten, dazu dann auch gleich nochmal mehr. Also auch da die Frage, nennt man es Antisemitismus oder Antijudaismus? Antisemitismus nennen wir es dann erst wesentlich später. Wilhelm Marr bringt dann diesen Begriff ein, Hamburger Journalist, und der spricht quasi von sich selbst als Antisemit und meint sich selbst und so seine Clique sozusagen. Und dann wird Antisemitismus zu so einem verbindenden Argumentationsmuster, wer was auf sich hält, ist Antisemit in der politischen Kontext. Es bekommt eine rassistische Komponente, die sehen wir schon in Auszügen bei Luther, die sehen wir auch in der Reconquista, wo es eine Blutkomponente bekommt. Hört da gerne mal in die Folge zu der Entstehung antimuslimischen Rassismus. Das hat Überschneidungen in der Entstehung. Das ist deswegen ganz relevant, dieses Rassistische, weil es damit so eine angebliche Unveränderlichkeit bekommt. Ne? Sieht man bei Luther auch ganz gut. Am Anfang sagt er, naja, die Juden kann man ja noch konvertieren, das wird schön. Und als er dann feststellt, das wird nichts, ruft er dazu auf, ihre Synagogen, die da zu brennen. Also Juden werden als Juden geboren und sind so und werden sich nie verändern. Und das führt dann dazu, dass sich sowas festsetzt, dass Juden für alles Böse verantwortlich gemacht werden. Als Retrospektiv kann man das zusammenfassen mit nicht nur alles Jüdische ist böse, sondern alles Böse ist jüdisch. Und dadurch müssen sie vernichtet werden in der Ideologie, der antisemitischen Ideologie, weil es keinen Ort für sie gibt. Das ist auch nochmal eine Unterscheidung zum Rassismus als Ideologie, wo man sagt, naja, sollen sie für uns arbeiten. Das gibt es im Antisemitismus streng genommen so nicht. Das ist nochmal eine Unterscheidung. Ich spreche aber trotzdem von rassistischem Antisemitismus, ne? Aber das ist trotzdem nochmal eine wichtige Unterscheidung hier, Antisemitismus und Rassismus. Wie imaginieren sie eigentlich ihr Gegenüber, in Anführungszeichen? So, diese Formen der Judenfeindschaft haben also geführt zur Shoah, die religiöse Komponente, die auch argumentiert mit diesen bekannten Ritualmordlegenden, und der Brunnenvergiftung und diesem ganzen Kram. Das nimmt natürlich schon politische Dimensionen an, genau. Und dann eben als zweite Version die politisch-rassistische Dimension oder Form, die ich gerade am Ende skizziert habe. Das führt zur Shoah und nach der Shoah ändert sich das Sprechen über das Jüdische und das Antisemitische verändert sich. Zum Teil, weil man Sachen nicht mehr einfach so sagen kann, aber also in einigen Kontexten, an anderen geht das noch ganz gut, zum Teil aber auch, weil neue Komplexe einfach entstehen und daraus unter anderem eben der sekundäre Antisemitismus, der sogenannte Schuldabwehr-Antisemitismus, den ich ganz gut zusammengefasst finde in einem Ausspruch, der häufig Zvirex Israeli zugeschrieben wird. Vielleicht haben den auch noch andere gesagt. Die Deutschen werden uns Auschwitz wohl nie verzeihen, ist da gesagt worden. Was so viel heißt wie, naja, solange es Juden und das Jüdische und Israel auch gibt, er hat das im Kontext von Israel gesagt, werden die Deutschen sich daran erinnern müssen, was sie in der Vergangenheit verbrochen haben. Und das finden sie blöd. Und deswegen hassen sie Juden. Also das ist schon ein bisschen Hirnakrobatie nötig für, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Auch jetzt im Aktuellen, und damit kommen wir vielleicht nochmal zur nächsten Dimension, in aktuellen Debatten nach dem 7. Oktober ist das deutlich, dass im israelbezogenen Antisemitismus häufig so eine Entlastung auch drinsteckt. Naja, guck mal, das sind die eigentlichen Täter jetzt. Oder die, die früher Opfer waren, sind jetzt zu Tätern geworden und jetzt können wir uns endlich entspannen. Wir sind nicht mehr die Schuldigen. Ja, also diese Dimensionen vielleicht einmal das religiöse, antijudaistische, dann das politisch-rassistische, antisemitische, dann das israelbezogene und dann das sekundäre, schuldabwehrmäßige. Und manchmal wird noch die verschwörungsideologische als zusätzliche Dimension oder Form hinzugezogen. Die Argumentationsmuster sind hier viel bezogen auf angeblichen Einfluss, den Juden haben weltweit. Da sind jetzt geschichtlich die Protokolle der Weisen von Zion sehr, sehr maßgeblich. Ne? So angebliche Protokolle einer jüdischen Weltverschwörung, die aus dem russischen Kontext kommen. Die irgendwie sagen, ja, Juden steuern alles, sind an allem schuld. Und auch das hat natürlich zur Konsequenz, dass es keinen Ort für sie gibt, wie ich das gerade schon im Politischen verortet habe. Und dass man wunderbar sich über Antisemitismus irgendwie die Welt erklären kann und sagen kann, ja, so ist es halt, solange die Juden an der Macht sind, kann man eh nichts machen. Das ist nochmal eine wichtige Komponente, die wir auch gleich im Fallbeispiel nochmal anschauen. So, das sind diese Formen oder Dimensionen in Abgrenzung zueinander. Aber praktisch, das kann man nicht einfach so unterscheiden. Ne? Diese Dimensionen fließen in verschiedene Mechanismen rein und in verschiedene Formen rein. Aber das ist vielleicht so ein ganz guter Überblick über das, was wir unter dem großen Begriff Antisemitismus fassen. So, und der Antisemitismus, den wir in dieser Folge nochmal in den Vordergrund stellen wollen, ich weiß gar nicht, ob ich es eine Form des Antisemitismus nennen soll, weil genau in dieser Benennung steckt schon eine interessante Überlegung, nämlich wenn Antisemitismus von muslimischen Menschen ausgeht, ist es dann muslimischer Antisemitismus oder was ist es eigentlich? Was ist, wenn diese Menschen sich aber Argumentationsmustern bedienen, die gar nicht aus muslimischen Kontexten kommen oder aus islamischen? Ja, viele große Fragen, die wir gleich nochmal diskutieren wollen. Ich würde erstmal jetzt dich fragen, welchen Begriff nutzt du eigentlich, wenn du über diese Form sprichst? Das habe ich doch gesagt. und warum? Und warum oder warum nicht?
Ja, also das Wichtigste, erstmal danke für deine Frage, ist, dass wir es in jedem Fall überhaupt benennen. Natürlich gibt es manchmal Gedanken in uns, oder es wird auch geäußert, ist es jetzt nicht rassistisch, eine muslimische Person zu kritisieren? Nein, wenn etwas Antisemitisches gesagt wird, dann muss Haltung bezogen werden. Dann müssen wir verantwortungsvoll sein und wir müssen diese vier Buchstaben nutzen, die eine klare demokratische Haltung verdeutlichen können. Nein, so geht das nicht. Oder nein, das ist antisemitisch, weil, und dieses Weil ist ganz wichtig, denn wir wollen ja auch begründen, warum etwas, das jemand gesagt haben könnte, antisemitisch ist oder durchzogen von Vorurteilen oder Stereotypen. Tja, und wie kann man das Ganze nun nennen, wenn man das in muslimischen Communities findet? Und da möchte ich mit euch drei unterschiedliche Begrifflichkeiten reflektieren, mit der Bitte, dann danach natürlich, dass du, Yannick, das nochmal ein bisschen einordnest oder den ein oder anderen Begriff mit uns gemeinsam reflektierst. Und diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die ich euch vorstellen mag, die werden verwendet, um Formen des Antisemitismus innerhalb muslimischer Gemeinschaften zu beschreiben. Und ich habe für heute mitgebracht islamisierter Antisemitismus, muslimischer Antisemitismus und Antisemitismus in muslimischen Communities. Und unser Ziel ist es jetzt, die Nuancen dieser Begriffe zu entfalten und wenn möglich ein tieferes Verständnis für ihre Verwendung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu entwickeln. Islamisierter Antisemitismus wird häufig genutzt, um eine Form des Antisemitismus zu beschreiben, die durch bestimmte Interpretationen des Islams geprägt sind. Ob Yannick damit einverstanden ist, das werden wir gleich noch hören. Und diese Bezeichnung kann hilfreich sein, um die spezifischen religiösen Narrative, die antisemitische Einstellung fördern, zu identifizieren. Jedoch birgt sie auch die Gefahr der Generalisierung, indem sie suggeriert, dass der Islam inhärent, und das stört mich auch so ein bisschen an diesem Begriff, antisemitische Elemente enthält. Und so eine Vereinfachung ist aus meiner Perspektive nicht nur unzutreffend, sondern auch gefährlich, da sie die Diversität muslimischer Glaubensausübung ignoriert und zu einer kollektiven Stigmatisierung der muslimischen Bevölkerung beitragen kann. Der zweite Begriff, den ich mit euch oder mit dir, Yannick, reflektieren möchte, ist die Begrifflichkeit muslimischer Antisemitismus. Und das wird häufig als Überbegriff verwendet und soll antisemitische Einstellungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft kennzeichnen. Und dieser Terminus kann den notwendigen Dialog und die Selbstreflexion innerhalb der Gemeinschaften anregen, birgt jedoch, aus meiner Sicht, auch die Gefahr einer Pauschalisierung und kann fälschlicherweise implizieren, dass Antisemitismus ein spezifisches, vorrangig muslimisches Problem sei, was wiederum zu sozialer Isolation und Diskriminierung führen kann. Die Verwendung dieses Begriffs ohne präzise Kontextualisierung kann dann bestehende Stereotype verstärken und das Verständnis zwischen unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlichen religiösen Gruppen erschweren. Was ich gerne nutze, also gerne in Anführungsstrichen, was ich nutze, ist der Ausdruck Antisemitismus in muslimischen Communities.
Ja.
Und der bietet nach meiner Interpretation eine präzisere und weniger pauschalisierende Sprache. Und dieser Begriff identifiziert das Problem innerhalb bestimmter Gruppen, ohne die gesamte Religion unter all ihre AnhängerInnen zu verurteilen. Und ich denke, diese Formulierung fördert ein besseres Verständnis und erleichtert die Entwicklung von gezielten Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus. Die Herausforderung besteht darin, dass die Definition dessen, was genau unter in Anführungsstrichen Communities verstanden wird, ganz oft vage bleibt und das Problem somit als isoliertes Phänomen missverstanden werden könnte. Tja, soll ich nochmal Pro und Contra aufzählen oder ist es klar geworden?
Also, ob was klar geworden ist, mag ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ist eine Menge aufgemacht worden. Ich finde es mega spannend. Ich habe einen Gedanken, den ich so zwischenschiebe oder zwei vielleicht. Du fängst an mit der These, wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, das finde ich, ja. Deswegen stark, weil, und das, ich möchte sagen, aus gutem Grund Leute da vorsichtig sind, weil wir wissen, wie pauschalisierend, wie rassistisch, wie stigmatisierend, wie ausgrenzend, wie entlastend für eine nicht-muslimische Dominanzgesellschaft das benutzt wird. Ja? Also wir sind sehr, sehr gut darin, Dinge, Probleme zu islamisieren oder zu migrantisieren oder zu arabisieren oder was auch immer, zu kulturalisieren. Ja, zu sagen, der Sexismus, das ist eigentlich nur ein Problem irgendwelcher arabischer Männer. Und das hat immer eine Entlastung zur Folge. Ja, wir haben damit kein Problem, die anderen haben damit ein Problem. Und das passiert mit Antisemitismus auch. Das heißt, man möchte eine Lanze brechen für alle, die sich dreimal überlegen, was sie sagen. Ja, das wird immer so als irgendwie, keine Ahnung, als Feigheit abgestempelt oder als man darf hier nichts mehr sagen und die Leute trauen sich nicht. Nee, ich finde das gut, dass die Leute vorsichtig sind, sich zu überlegen, was sie sagen. Ja, das erstmal dazu. Trotzdem, genau, müssen wir eine Sprache finden und diese Sprache wird manchmal, das wird manchmal schief gehen, wir werden uns manchmal im Ton vergreifen, im Begriff vergreifen. Und dieser Satz, den du vorhin gesagt hast, ist es dann automatisch rassistisch? Nein, natürlich nicht. Aber ich will mal kurz die beiden Extreme aufmachen, ja. Es gibt, wenn man sagt, naja, das ist ja irgendwie klar, muslimischer Antisemitismus, das ist ja bei denen immer so, dann ist das keine legitime Kritik. Ja? Also dann ist das natürlich eine rassistische Kritik. Dann ist es ja nicht irgendwie toll angesprochen oder so. Und man kann sich halt die Schulter klopfen und sagen, aha, jetzt habe ich hier mutig was gesagt. Wenn man sagt, okay, wir müssen irgendwie einen Weg finden, darüber zu sprechen, ob und wenn ja, warum es in gewissen muslimisch geprägten Communities auch Antisemitismus gibt und warum er da vielleicht anders funktioniert als in der Mehrheitsgesellschaft, dann ist es eine völlig legitime Aussage, ja. Und das ist beides der Versuch, was zu thematisieren. Also ich möchte sozusagen, das hast du auf gar keinen Fall gemeint, das will ich dir damit nicht in den Mund legen, aber lass uns nicht ausruhen auf der Befürwortung der Tatsache, ja, wir müssen drüber reden. Das ist natürlich nur der Anfang, ja.
Darf ich dazu auch unbedingt noch kurz was sagen? Es sind nur zwei Sätze. Der erste Satz ist, also wir müssen einschreiten, wir müssen Haltung zeigen und jüdisches Leben muss in Deutschland und auf der gesamten Welt geschützt werden.
Ja.
Und ich gehe total mit in allem, was du gesagt hast. Wir müssen unbedingt wachsam bleiben, wie wir mit Sprache umgehen, insbesondere auch, wenn sie von den Medien kommt. Ich weiß, Medien ist so ein sehr weiter
von Begriff. Von den Medien.
Aber ein
genau.
Die Medien, ne? Also das ist ja auch so eine Pauschalisierung. Also Social Media, Zeitungen, Podcasts, auch unser Podcast. Ich meine damit einfach nur, dass wir auch die Begriffe von Medien und von sogenannten ExpertInnen, die gesetzt sind, dass wir auch die kontrollieren und die reflektieren sollten. Mhm. Wenn ich beispielsweise an importierten Antisemitismus denke und mir dann natürlich der Gedanke kommt, dass viele Leute, die in Talkshows sitzen, so den Zuhörenden und den Zusehenden das Gefühl geben, dass der Antisemitismus, den wir hier haben, dass der im Grunde importiert sei und überhaupt gar kein genuin deutsches Problem, sage ich mal.
Ja,
was so natürlich nicht der Fall ist.
Ja,
und
im Grunde,
da
steckt im Grunde schon so ein Abwehr
so
drin.
Ne? Auslagerung. Schon
Abwehr drin,
ja.
Genau.
Ja, und auch eine Auslagerung des Phänomens. Ne?
Ja, ja. Nochmal zu deinen drei Begriffen, islamisiert, muslimisch und in muslimischen Communities. Von hinten, du hast es gerade auch schon angesprochen, was ist überhaupt eine muslimische Community? Gibt es das überhaupt? Das ist ja eine Frage, die könnte man aber in einer eigenen Podcast-Folge besprechen. Gibt es überhaupt eine muslimische Community oder gibt es ganz, ganz viele verschiedene Communities oder was ist an denen eigentlich muslimisch? Sind die muslimisch geprägt oder migrantisch geprägt oder geprägt durch Rassismuserfahrung oder was auch immer? Also was ist da eigentlich wirklich die Gemeinsamkeit? Da kann man ja ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Was macht eine Community zu einer Community? Ja, sind es Glaubensüberzeugungen oder sind es geteilte Erfahrungen oder beides oder eine Melange aus allem? Also das finde ich einen spannenden Gedanken, den du da auch schon aufgeworfen hast. Ich finde das deswegen eine schlaue Beschreibung, weil es quasi erstmal niemandem irgendwie die Schuld zuschiebt oder sagt, das haben wir ein besonderes Problem, sondern einfach sagt, okay, klar, wir haben Diskurse, die sich häufig um Phänomene innerhalb der Mehrheitsgesellschaft drehen, in der Dominanzgesellschaft. Wir können aber auch in bestimmte Communities gucken. Lass uns in diese eine Community gucken und überlegen, ob das vielleicht Sinn ergibt. Ne? Und das ist erstmal mehr oder weniger ein harmloser Begriff. Kann natürlich je nach Kontext auch problematisch sein. Du hast jetzt gar nicht islamischer Antisemitismus, gibt es ja auch. Du hast jetzt muslimisch gesagt. Ich finde muslimisch deswegen, oder weiß nicht, ob ich es besser oder finde, aber wenn ich islamisch sage, dann impliziere ich ja, der Antisemitismus, der da aufkommt, der argumentiert auf eine Art und Weise, dass er etwas mit dem Islam zu tun hat, dass der Islam vielleicht Antisemitismus befördert, was auch immer das sein soll. Also da sind wir sozusagen in der Frage, was ist eigentlich eine Religion? Also gerne dann nochmal die ersten 7 Folgen dieses Podcasts hören und darüber nachdenken, wie funktionieren Religionen und wie entstehen irgendwie Narrative und Erzählungen und wann ist etwas islamisch und wann kann man eigentlich diese Aussage sinnvollerweise tätigen? Gibt es einen Islam ohne Muslime und so weiter? Also das ist schwierig abzugrenzen. Aber wenn man islamisch benutzt, dann impliziert das sowas wie, das steckt schon in den Quellen. Ja, der Islam kann eigentlich gar nicht anders sein als antisemitisch. Das ist so ein konstitutiver Bestandteil, das, was man übers Christentum ja tatsächlich sozusagen herleiten würde. Nicht ich, sondern TheologInnen. Beim Muslimischen sagt man, naja, das hängt nicht unbedingt an den Quellen, sondern vielleicht hängt eher zusammen mit so einer Art muslimischen Identität. Und das finde ich deswegen spannend, weil wir, wenn wir uns zum Beispiel Erdogan anschauen, der das ganz stark versucht ja zu verknüpfen. Also das muslimisch sein mit dem israelkritisch sein, mit dem antisemitisch sein. Das ist ja gerade nach dem 7. Oktober wurde davor gewarnt, dass man gesagt hat, macht dieses Thema nicht zu einem muslimischen Thema. Das ist kein muslimisches Thema. Es geht nicht darum, dass hier Muslime gegen Juden irgendwie kämpfen. Im Gegenteil, ja, sondern es ist eine Situation, die Menschen zu Feinden und Gegnern macht, ohne jetzt den Hauskonflikt erklären zu wollen. So, wenn du und ich uns auf die eine und andere Seite des Zaunes stellen würden, dann würden wir auch verfeindet innerhalb von ein paar Wochen. Also, und das hat nichts mit unserer Religionszugehörigkeit zu tun. Also es ist kein Konflikt zwischen Muslimen und Juden, sondern es ist ein politischer Konflikt. Aber die Konfliktparteien auf beiden Seiten und auf allen Seiten vielleicht, versuchen das aber auch im aufzuladen, muslimisch aufzuladen. Da wäre dann vielleicht der muslimische Antisemitismus ein besserer Begriff, um das zu beschreiben. Sagt er, das hat sozusagen mit wie Koranversen erstmal wenig zu tun, sondern es geht um die Frage, wie wird heutzutage muslimische Identität verhandelt? Und da könnte man schon sagen, ja klar, da gibt es Versuche von Islamisten primär, nicht nur, Antisemitismus als Identitätsfrage, ja, zu stilisieren. Oder sagen wir mal besser Israel-Kritik, antisemitische Israel-Kritik. Jetzt nicht irgendeinen Antisemitismus, aber, ne, und da können wir uns, wenn wir ein bisschen die Geschichte gucken, gibt es islamistische Akteure, Said Qutb zum Beispiel, der für die Muslimbrüder sehr, sehr relevant war, der hat Werke geschrieben, die genau das ganz zentral versuchen, ja, also die ganz zentral versuchen zu sagen, okay, unser Kampf mit den Juden, heißt ja so ein Pamphlet von ihm, der ganz gesagt, der muslimisch sein heißt, Juden zu hassen. Also diese Verknüpfung von muslimischer Identität mit Antisemitismus, das ist versucht worden von islamistischen Akteuren immer wieder. Und die gibt es natürlich auch heute noch, dann wäre der Begriff wichtig. Und ja, bevor ich jetzt gleich nochmal islamisierten Antisemitismus erkläre, das ist ein Begriff, den ich ehrlich gesagt meistens versuche zu benutzen, nochmal ganz kurz den Ball zurück an dich. Macht es Sinn, was ich hier so vor mich her rede? Kannst du damit was anfangen oder jetzt würdest du noch was ergänzen, kritisieren, hinzufügen?
Ja, das macht total Sinn, das, was du sagst. Also das ist zum einen, es ist sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig fragen, welche Begriffe wir als TrainerInnen nutzen, beziehungsweise welche Begrifflichkeiten, Terminologien die jeweils andere Trainerperson nutzt. Allein schon, damit wir voneinander lernen können. Und ich glaube, Gedanken in Worte zu kleiden, auch wenn das jetzt ein bisschen pauschal klingt, hilft einfach, mit der eigentlichen Problematik umzugehen. Ja. Und die eigentliche oder ein Teil der eigentlichen Problematik ist, tja, wie spreche ich das denn überhaupt an? Mhm. Und unter welchem Schirm sozusagen, unter welchen Begriff setze ich das alles, was ich dann im Detail ansprechen möchte, wenn es zum Beispiel einige Szenarien gibt, die wir auch heute als Fallbeispiele einmal gemeinsam reflektieren könnten.
Ja, ich finde es auch okay, keinen Begriff zu haben. Also ich finde es auch okay zu sagen, ich weiß gerade nicht, wie ich es nennen soll, ich beschreibe es mal und dann reden wir drüber. Wir müssen nicht auf alles ein Label kleben, weil manchmal ist ja das Labelkleben gerade schon Teil des Problems. Also vielleicht ist es okay, ja, das erstmal nicht in eine große Schublade zu stecken. Das würde ich auch nochmal kurz, da würde ich auch nochmal kurz stark machen für. Und dann die Frage, die du aufwirfst, genau, warum benennen wir was wie? Das ist was, was sich häufig, glaube ich, nicht gestellt wird als Frage. Also ich erlebe das jetzt gar nicht im Kontext von Antisemitismus, sondern im Sprechen über Islam ganz viel. Ich mache einen Workshop, eine Fortbildung, einen Vortrag, was auch immer. Und dann gibt es eine Frage oder einen Kommentar oder irgendwie einen Beitrag. Und das, dann kommt der Punkt, wo die Leute sagen, ja, also bei den, ja, also bei, naja, bei Menschen muslimischen Glaubens oder irgendwie so, ja. Also die Leute wissen dann nicht, was sie sagen sollen. Und dann sage ich immer, ja, Muslime heißen die meistens. Und dann sage ich aber, ja, oder die fragen dann, was sagt man denn? Und ich sage, naja, das kommt drauf an, was wollt ihr denn sagen? Ja, also wen meint ihr denn? Wenn ihr beispielsweise über antimuslimischen Rassismus redet, dann ist es eben nicht ausschlaggebend, dass die Person, die das erfährt, muslimisch ist, sondern dass sie muslimisch gelesen wird. Es gibt durchaus ja auch Nicht-Muslime, die diesen Rassismus erfahren und so weiter. Deswegen ist die Frage, was will ich denn eigentlich sagen, die häufig vorangestellt sein müsste, der Frage, welchen Begriff benutze ich denn? Also was will ich eigentlich sagen?
Ja.
Jetzt versuche ich vielleicht nochmal kurz diesen Begriff des islamisierten Antisemitismus herzuleiten, den ich spannend finde. Der kommt von Michael Kiefer in seinem Aufsatz Islamischer, islamistischer oder islamisierter Antisemitismus, heißt der, 2006 ist der erschienen in die Welt des Islams. Und da leitet er im Grunde sehr gut historisch nochmal her, wie eigentlich antisemitische Narrative aus Europa ihren Weg in den arabischsprachigen Raum gefunden haben. Und das ist sehr, sehr interessant. Also der fängt erstmal an und zu sagen, naja, islamisch, das macht nur bedingt Sinn, als Begriff zu benutzen, hast du ja auch gerade gar nicht aufgeführt, Entschuldigung, weil das impliziert so wie, das steckt schon in den Quellen, ja. Also die Abwertung von Juden an sich steckt schon in den Quellen. Dann, also im Koran und in den Überlieferungen des Propheten, in Hadithen, in der Sunna. Und da widerspricht er und sagt, nee, da gibt es schon Stellen, die sich jetzt nicht gerade nett zu Juden äußern, die gibt es schon. Aber die haben immer im Grunde einen direkten politischen Konflikt zum Anlass. Ja, also da werden im Grunde keine pauschalen Aussagen über die Juden an sich getroffen, sondern da werden, wenn Juden besprochen werden im Koran, eigentlich immer nur bestimmte Gemeinden, Communities, Bevölkerung einer Stadt gemeint. Und die werden deswegen besprochen, weil die junge muslimische Community, die junge muslimische Gemeinde, politische Konflikte hatte mit denen. Ja, ganz konkrete, so, da gab es Gegenteil um Macht und Einfluss und wer hat das Sagen. Und da wird dann über die Juden gesprochen, ja? Weil das halt sozusagen das Frame ist, unter dem Menschen sich da begegnen, weil es ja ein religiöser Kontext ist auch und so. Also das ist aber nicht konstitutiv für eine islamische Identität in dem Sinne. Also Michael Kiefer sagt, das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie nötig, um irgendwie, damit die Muslime sich selbst finden, anders eben als es im Christentum zu Beginn eben ist, ja, wo diese Abgrenzung ganz, ganz explizit nötig ist. Wenn man ganz groß aufmacht, ist ja sogar so, dass es Thesen gibt, dass Mohammed gar keine neue Religion gründen wollte, sondern eher sozusagen Juden und Christen, vor allen Dingen aber Juden zurückführen wollte zu den Wurzeln ihres eigenen Glaubens. Aber das können wir jetzt mal zur Seite schieben. Genau, also der Ton am Anfang im Koran ist sehr versöhnlich, sehr zugewandt. Es geht ganz viel darum, welche Gemeinsamkeiten es gibt zwischen Christen, Judentum und Islam. Und das wird dann sozusagen im Laufe des Korans, der Koran ist ja im Grunde eine sozusagen ein zeitgeschichtliches Zeugnis über 22 Jahre der Entstehung der islamischen Religion, des Communities. Und in dem Sinne, wie die Konflikte politisch zunehmen, verändert sich der Ton im Koran. Ja? Und das hat aber keine explizit spirituelle Bedeutung im religiösen Sinne, sondern es sind eben politische Konflikte, die da besprochen werden im Koran. Das passiert ja viel im Koran. Genau. So, das heißt, er sagt, islamisch als Begriff macht keinen Sinn. Aber diese Erzählung, die es da gibt, die judenkritisch, judenfeindlich sind, die sind sozusagen nicht strukturell systemisch, aber die werden später nochmal wichtig, und zwar im 19. Jahrhundert, aber vor allen Dingen auch im 20. Jahrhundert. Und jetzt wird es interessant, wenn eben europäische Antisemiten und dann auch vor allen Dingen die Nazis versuchen, sehr erfolgreich versuchen, ihre antisemitische Propaganda in die ganze Welt, aber eben auch vor allen Dingen in den sogenannten Nahen Osten zu schicken. Ja, da hat es zum Beispiel einen Radiosender gegeben zwischen 39 und 45, der mit ganz viel Aufwand auf unterschiedlichsten Sprachen mit arabischer Musik und Koranzitaten und so weiter versucht, eben NS-Propaganda, antisemitische NS-Propaganda in die arabischsprachige, muslimische, türkischsprachige Welt zu senden. Nicht Welt, Raum. Ne? Also da ist wirklich sehr viel Energie reingeflossen. Genau, und das hat natürlich dann, das passiert sozusagen gleichzeitig mit der Entstehung des Staates Israel, und da verknüpft sich eine ganze Menge. Ja, da wird dann auch immer der Mufti von Jerusalem genannt, Mohammed Amin al-Husseini, der sich mit Hitler getroffen hat und der irgendwie den Plan hatte, die Shoah auf den Nahen Osten auszuweiten und so weiter, und Hitler hat ihm angeblich versprochen, ihm dabei zu helfen. Und so. Also da gab es tatsächlich diese Allianzen, auch die Entstehung der Muslimbruderschaft, seit Qutb hatte ich gerade schon gesagt, da gibt es diese Allianzen zwischen Islamismus und Nationalsozialismus, die aber sozusagen sich das Islamische an ihrer Ideologie immer wieder herkonstruieren müssen. Ja, also sie können nicht einfach sagen, so ist das halt, sondern sie setzen sehr viel Energie da rein, diesen Antisemitismus islamisch werden zu lassen. Und das ist das, was Michael Kiefer eben meint, wenn er sagt, islamisiert. Also es werden eigentlich europäische antisemitische Narrative, Stereotype, Vorurteile, Geschichten, Erzählungen genommen. Und die werden islamisiert insofern, als sie mit den Koranpassagen verknüpft werden. Da wird gesagt, ja, guck mal, ja, den Kampf hat es schon immer gegeben, die Juden waren schon immer unsere Feinde, ja, und jetzt geht es quasi in die nächste Stufe. Und das finde ich mega interessant. Also das ist ja nicht die einzige Geschichte, sondern auch zum Beispiel beim Umgang mit queeren Menschen ist es ja so, dass europäische koloniale Systeme ganz häufig Strafgesetze gegen Homosexualität beispielsweise überhaupt erst mitgebracht haben, die es in den Ländern vorher nicht gab. Ja. Und dann entwickelt sich daraus aber das Narrativ, die sind irgendwie rückständig. Und das ist ja beim Antisemitismus auch so, dass man dann feststellt, hey, Moment mal, woher kommt das eigentlich? Und dann würde man feststellen, jetzt, du hast vorhin schon den Begriff, damit schließe ich es langsam, den Begriff des importierten Antisemitismus genannt. Ja, das heißt, wenn man diesen Begriff benutzen würde, müsste man sagen, das ist, wenn es ein reimportierter Antisemitismus, wenn überhaupt, ja, weil eben diese antisemitischen Stereotype aus Europa erstmal in die Welt gebracht wurden. So. Und ein ganz großer Unterschied eben nochmal in dem frühen Koranischen, in dem anti-israelischen Arabischen auf der einen Seite, der eben häufig in muslimischen Kontexten vorkommt, und auf der anderen Seite eben dem europäischen Antisemitismus, ist, dass der europäische Antisemitismus einfach eine blöde Erfindung ist. Also es ist quasi einfach ausgedachter Quatsch. Ja? Irgendwie Juden trinken Blut, um ihre Dingsies zu backen und bringen christliche Kinder. Also einfach eine völlig hanebüchende, verschwörungsideologische Kackscheiße, um das mal so zu sagen. Und der Antisemitismus in muslimischen Communities, in arabischen Ländern, hat fast immer diese konkreten politischen Konflikte, auf die er sich bezieht. Ja? Eben in der frühen islamischen Zeit, aber eben auch heutzutage mit Israel-Palästina. Ich will damit nicht sagen, dass es irgendwie besser oder schlechter macht. Ich glaube, dass das uns erlaubt, anders darüber zu sprechen. Das können wir gleich in den Beispielen nochmal machen. Eine kleine letzte Sache habe ich noch, dann gebe ich wieder ab. Wir haben ungefähr zu der Zeit, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, gab es auch in Deutschland wieder Demonstrationen, zum Teil vor Synagogen. Es ging wieder um Israel-Palästina. Und da muss man schon mal sagen, okay, wenn es irgendwie eine Demonstration gibt zu Israel-Palästina und die findet von der Synagoge statt, dann ist da schon mal irgendwas fishy. Ja? Also dann kann man schon mal davon ausgehen, dass das antisemitische Konnotation hat, weil da Juden sozusagen mit Israel gleichgesetzt werden. Die Synagoge wird gleichgesetzt mit dem israelischen Staat. Und da wird manchmal ein Slogan gesungen, den möchte ich der Vollständigkeit halber in dieser Folge erwähnen. Und der ist spannend. Da geht es um ein Vorkommnis in der frühen islamischen Geschichte. Der Slogan geht Khaiba Khaiba ya Yahud, Jaish Mohammed Saufa Yaud. Heißt übersetzt sowas wie Khaiba Khaiba, das ist eben der Name einer Oase, die jetzt so im heutigen Saudi-Arabien liegt. Khaiba Khaiba, oh ihr Juden, die Armee Mohammeds wird wiederkommen, wird zurückkehren. Und das nimmt eben, das ist gesungen worden vor der Synagoge, beispielsweise in Essen, glaube ich. Und das nimmt eben Bezug auf eine Überlieferung, die islamische Überlieferung, die sagt, ja, in dieser Oase in Khaiba gab es einen jüdischen Stamm und der ist von Mohammed und seiner Armee eben überfallen worden, niedergemetzelt worden. Da gibt es sehr, sehr viele Erzählungen drumherum, die man alle mit großer, großer Vorsicht genießen muss, wie das immer so ist bei solchen Quellen, die schwierig auf Wahrheitsgehalt zu prüfen sind, weil sie alle Teil einer großen Erzählung sind und zum Teil nicht gegengecheckt werden können von anderer Seite. Aber das wäre ein gutes Beispiel, finde ich, für islamisierten Antisemitismus. Ja, insofern, als er einen heutigen politischen Konflikt nimmt, nämlich Israel-Palästina, den antisemitisch auflädt und dann versucht, eine Brücke zu schlagen zu irgendeiner ursprünglichen, traditionellen islamischen Erzählung und sagt, guck mal, das war schon immer so, da ist die Tradition, die antisemitische Tradition. Das wäre vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, was Kiefer da meinen könnte, wenn er von islamisiertem Antisemitismus spricht. So, viel geredet, wenig Sinn. Nein, ich hoffe doch Sinn. genau, das war jetzt vielleicht so ein Erklärungsversuch für den Begriff islamisierter Antisemitismus, warum ich ihn ganz spannend finde. Genau. Jetzt würde ich fast sagen, wir könnten uns nochmal mit diesen Fallbeispielen beschäftigen. Entschuldigung, was meinst du?
Ja, finde ich gut. Lass uns doch mal gemeinsam an ein bestimmtes Szenario denken, um vielleicht ganz konkret zu machen, wie wir etwas ansprechen könnten, das augenscheinlich offensichtlich antisemitisch ist. Wir nennen das Szenario einfach antisemitischer Vorfall in der Schule. Ja. Und ein muslimisch positionierter Schüler, nennen wir ihn einfach Dan, macht während einer Klassendiskussion über internationale Politik Bemerkungen, die Stereotype antisemitische Vorstellungen erkennen lassen. Wie etwa die Annahme, dass Juden übermäßig viel weltweiten Einfluss besitzen würden. Und diese Bemerkung wird natürlich von der gesamten Klasse und auch von der Lehrperson, aber insbesondere auch von einer jüdischen Mitschülerin, nennen wir sie Rea, und auch anderen als verletzend und als unangemessen empfunden. Und jetzt steht die Lehrkraft oder die Lehrperson vor der Herausforderung, dieses Verhalten anzusprechen. Ja. Und ich würde mir jetzt von uns oder von uns allen, die ihr jetzt auch zuhört, in den nächsten paar Minuten einmal wünschen, dass wir das versuchen zu analysieren. Also wo liegen denn eigentlich die spezifischen Aspekte der Äußerung, die problematisch sind, und warum könnten diese als problematisch empfunden werden? Und dann fände ich es schön, wenn wir für die Intervention, die wir uns von der Lehrperson wünschen, einmal formulieren, wie die Person als Lehrkraft in dieser spezifischen Situation intervenieren würde oder könnte. Welche Worte würde sie wählen, um dieses Gespräch oder um diese Reflexion mit ihrem einen Schüler oder mit ihren SchülerInnen konstruktiv und lehrreich zu gestalten.
Ja.
Aber lasst uns vorher, oder willst du was sagen?
Ich würde nur noch mal das Beispiel paraphrasieren.
Du kannst auch. Gerne.
Also genau, wir haben eine Klassensituation. Welche Klasse? Hast du irgendwie
Ja, vielleicht 8.
Ja.
9.
Und da geht es um, wer weiß, was für ein Thema, und es kommt irgendwie der Claim auf von von diesem Schüler Dan, der sagt, naja, die Juden haben eh alles unter Kontrolle. Ja? Oder irgendwie so. Also, ne, ich weiß jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber jedenfalls dieses Stereotyp, haben wir gerade schon besprochen, ist so ein typisches Stereotyp, was immer wieder im antisemitischen Kontexten genannt wird. Die Idee, Juden hätten eben sehr viel Einfluss in der Welt, die platziert er irgendwie. Und einerseits ist eine jüdische Schülerin da, die sagt, what the fuck? Aber auch andere Schüler scheinen da scheinbar ein Problem mit zu haben, was überhaupt nicht selbstverständlich ist erstmal, vielleicht, ne? Also es ist ja durchaus anschlussfähig. Ich weiß jetzt nicht, die Statistik könnte man jetzt raussuchen, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland würden dieser These zustimmen, Juden haben zu viel Einfluss. Also das ist jetzt nicht irgendwie einer von 20, sondern es sind höhere Prozentzahlen. Insofern erstmal vielleicht gut, dass das Irritation hervorruft. Und die Lehrkraft denkt sich jetzt, oha, was mache ich denn jetzt? Ja. Mhm. Und wenn wir Pech haben... Ja, bitte.
Nee, ich wollte nur Danke sagen. Sprich ruhig weiter. Ich
würde sagen, wenn wir Pech haben, sagt sie, ihr Muslime, das war ja klar. Sozusagen. Ne? Das wäre das Worst-Case-Szenario. Maximal destruktiv aufzubereiten, diesen Vorfall. Ne? Was aber nicht unrealistisch ist. Also was passiert? Ne?
Ja, wenn ich an die Fortbildungen denke, die ich für LehrerInnen gebe, dann sage manche Personen, oh, das ist aber schwer. Ja, dass so eine Situation ist, schwer. Und das beschriebene Problem oder dieses Szenario stellt auch mehrere wichtige Herausforderungen dar, die sowohl pädagogischer als auch sozialer Natur sind. Mhm. Also lass uns gemeinsam die antisemitischen Stereotype und Vorurteile anschauen.
Ja.
Dieser Schüler Dan äußert Stereotype, antisemitische Vorstellungen, die tief verwurzelt und historisch sehr belastend sind. Und ein besonders schädliches Stereotyp ist die Annahme, dass Juden übermäßig viel weltweiten Einfluss besitzen.
Ja.
Dieses Vorurteil ist Teil einer größeren antisemitischen Narration, die Juden und Jüdinnen als heimliche MachthaberInnen darstellt und ganz oft in Verschwörungstheorien mündet.
Vielleicht ganz kurz, das ist der Punkt, wo man das gut von Rassismus unterscheiden kann. Ne? Also Rassismus imaginiert sich immer ein unterlegenes anderes, also sagt im Grunde, wir sind besser als und Antisemitismus imaginiert sich ein überlegenes anderes, ja. Also geht davon aus, da sind die Juden, die haben mehr Macht als wir. Das ist das Problem. Das kommt im Rassismus in der Regel nicht vor. Manchmal verschwimmt das so ein bisschen, aber daher kommt dieser Spruch, dieser Merksatz manchmal, der Antisemitismus tritt nach oben. Ja, also er sozusagen kritisiert, was vermeintlich übermächtig ist, und der Rassismus tritt nach unten. Er setzt sich mit was vermeintlich Minderwertigem irgendwie auseinander. Das ist ein gefährlicher Satz, weil er irgendwie ein bisschen schräg ist und so, aber so um so eine Trennschärfe reinzubringen zwischen Antisemitismus und Rassismus, finde ich das ganz, ganz hilfreich. Und hier, das ist so ein klassisches antisemitisches Narrativ in dem Beispiel.
Und die Aussagen in diesem Beispiel, die sind nicht nur historisch unwahr, beziehungsweise nicht richtig, beziehungsweise falsch, sondern tragen auch dazu bei, Juden als Sündenböcke für verschiedene soziale oder politische Probleme zu stigmatisieren. Und ich habe gerade gesagt, unwahr, beziehungsweise nicht richtig, beziehungsweise falsch. An dieser Stelle herzliche Grüße gehen raus nach Berlin. Ich habe heute mit einem lieben Historiker kommuniziert, Kontakt gehabt, und der meinte zu mir, Ercan, hör auf, beziehungsweise verzichte darauf zu sagen, historisch falsch. Das sagt man so nicht. Sag einfach, Stereotyp X oder Stereotyp Y entspricht nicht den Ergebnissen der historischen Forschung.
Ja.
Er hat das natürlich viel freundlicher gesagt, als ich das jetzt hier darstelle. Genau, wollte ich nur jetzt hinzufügen.
Man kann schon mal sagen, historisch falsch, finde ich. Kann man schon mal sagen. Ist einfach falsch. Es hat auch Kraft, ist einfach falsch. Ich finde das gar nicht so blöd. Also manchmal macht es schon Sinn, sich inhaltlich ein bisschen mit was auseinanderzusetzen, was behauptet wird. Manchmal ist es auch gefährlich, weil manchmal ja auch so Verschwörungsnarrative gerade deswegen funktionieren, weil man sie gar nicht widerlegen kann. Ja, also weil sie sich so abstruses Zeugs ausdenken, dass man es gar nicht widerlegen kann. Aber in diesem Fall geht es schon. manchmal so ein bisschen flapsig, finde ich, irgendwie bei so Verschwörungstheorien ganz, ganz nett zu sagen. Also, wer glaubt, irgendwie irgendeine kleine Gruppe steuert die Welt, der hat noch nie versucht, ein Projekt mit mehr als 3 Leuten zu koordinieren. Also, oder am Kindergeburtstag mit 10 Kindern. Das ist einfach also, so. Und wenn die Juden so schlau sind, dass sie die ganze Welt kontrollieren, dann sollen sie den Job gerne haben, wenn sie das wirklich schaffen. Also, es ist ein bisschen natürlich albern, aber manchmal hilft es, das Ganze so ein bisschen zu entzaubern, indem man das sagt, sag mal, was denkst du dir eigentlich aus? Glaubst du das im Ernst? Hast du schon mal versucht, irgendwie 5 Leute dazu zu bringen, an einer Aufgabe zu arbeiten? Und du glaubst wirklich, so ein paar Juden kontrollieren die ganze Welt? Ist das wirklich, was du denkst? Dann denk nochmal weiter. So. Das war immer ganz hilfreich, finde ich.
Mhm. Ja, lasst uns auf den nächsten Punkt schauen, warum diese Situation herausfordernd ist. Lasst uns mal auf die Wirkung auf die MitschülerInnen fokussieren. Hier in diesem Beispiel Rea, die jüdische Mitschülerin, und andere SchülerInnen finden Dans Kommentar verletzend bzw. unangemessen. Und das zeigt, dass antisemitische Bemerkungen eine direkte und negative Auswirkung auf das Wohlbefinden von SchülerInnen haben können, insbesondere auf diejenigen, die Teil der diskriminierten Gruppe sind. Und in einer Schulgemeinschaft, wo Respekt und Sicherheit grundlegend sein sollten, erzeugen solche Aussagen wiederum ein exkludierendes und potenziell feindliches Umfeld. Mhm. Dann haben wir noch die Lehrperson.
Lass uns ganz kurz dabei bleiben. Ja. Warum ist es gefährlich? Es ist nicht nur gefährlich, weil es Menschen damit schlecht geht. Es soll jetzt quasi nicht das abwerten, aber es ist gefährlich, weil das zu einer Menge führen kann. Also da steckt ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Idee hinter, wenn jemand ganz viel Einfluss hat, dann ist er auch verantwortlich für all das, was passiert auf der Welt. Und wenn ich ganz sehe, dass ganz, ganz viel Schlimmes passiert auf der Welt, dann, und ich weiß, wer dafür verantwortlich ist, oder ich stelle mir vor, dann kann das schlimm werden. Ja? Also ich sage, okay, das ist ganz, ganz schlimm hier und du bist schuld daran. Und dieses du bist schuld daran, das haben wir historisch sehr, sehr, sehr häufig gehabt und es ist in Pogromen und Genoziden geendet. Also das ist jetzt irgendwie kein Hirngespinst, sondern das ist das, was literally passiert ist und auch immer wieder passiert. Ja, dass eben dieses Zuschieben von Verantwortung und Schuld für alle möglichen Missstände der Gesellschaft und der Welt eben immer Teil von diesen antisemitischen Erzählungen sind. Und gerade bei Jugendlichen, nicht nur, aber gerade auch bei Jugendlichen ist das zum Teil eine sehr, sehr willkommene Erklärung, ja, weil wenn ich, sagen wir mal, 8. und 9. Klasse, ich entdecke irgendwie so Ungerechtigkeiten der Welt für mich, ich frage mich, warum zur Hölle ist die Welt eigentlich so ein Scheißort, wieso gibt es so viel Leid, ja? Wieso macht niemand was dagegen, und dann habe ich auf einmal eine Erklärung dafür, das ist sehr attraktiv, es ist sehr, sehr, sehr attraktiv, und da bietet sich dann Antisemitismus an. Ein Aspekt vielleicht noch, der geht jetzt hier so ein bisschen drüber hinaus, aber nämlich auch mal, seit dem 7. Oktober haben wir das insofern auch verstärkt, weil sich sehr, sehr viele muslimische, arabische Menschen, aber auch unabhängig von dieser Identität, sich viele Menschen fragen, warum zur Hölle macht Israel, was es da macht im Gazastreifen und niemand tut was dagegen. Und das lädt auch sehr, sehr ein. Diese völlig berechtigte Irritation und Verstörung lädt total dazu ein, zu sagen, naja, sie dürfen halt machen, was sie machen wollen, weil sie halt die Welt kontrollieren. Also auch das ist eine sehr nachvollziehbare Einladung, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, wieder in diese antisemitischen Stereotype der Weltverschwörung abzudriften. Insofern, das ist nicht einfach nur irgendwie so eine kleine Irritation hier oder so, sondern das hat Potenzial, sehr, sehr groß und sehr, sehr fatal zu werden. Ja, aber lass uns zur Lehrkraft gehen, gerne.
Ja, genau. Und in der Betrachtung dieser Gesamtsituation gibt es jetzt für diesen Moment der Zeit noch einen weiteren Punkt oder eine weitere Perspektive, die wir uns anschauen können. Und zwar ist es die Rolle der Lehrkraft. Und die Lehrkraft steht vor der Herausforderung, das Verhalten des Schülers anzusprechen. Und es ist wichtig, dass Lehrpersonen solche Situationen eben nicht ignorieren oder bagatellisieren, da das wiederum die Probleme verstärken kann und die Betroffenen sich ungeschützt fühlen können. Und stattdessen sollten die Lehrkräfte eben das als Lernmoment nutzen, um letztlich auch, wenn es denn notwendig ist, und ich denke, in den meisten Fällen ist es notwendig, nochmal mehr über die Geschichte und die Auswirkungen von Antisemitismus, denn wir lernen ja nie aus, so wie über die Bedeutung von einem respektvollen Dialog und kritischem Denken aufzuklären. Und deswegen könnte sie hier, oder eine Antwort könnte sein, denn einfach darauf anzusprechen. Und da habe ich jetzt für uns die 7 Schritte der effektiven Kommunikation bei sensiblen Themen. Nein, okay, also 7 kurze Punkte, die ich so visualisiert habe, beziehungsweise ich habe die Lehrkraft visualisiert und habe mir dann überlegt, wie könnte die Lehrkraft das in 7 Punkten ansprechen.
Darf ich eine Sache vorschieben und dann gerne zu den 7 Punkten, weil ich habe sie noch nicht gehört, aber ich könnte mir vorstellen, also es kann sein, dass die Lehrkraft damit massiv überfordert ist, nicht nur, weil sie nicht weiß, was sie sagen soll, sondern schon, weil sie selber vielleicht antisemitische Ideen in sich trägt. Mhm. Also es kann sein, dass sie durchaus denkt, naja gut, so Unrecht hat er ja nicht. Ja, das könnte sein. Es könnte auch andersrum sein, dass sie in dieser Diskussion verfangen ist, die wir vorher am Anfang so ein bisschen kritisiert und skizziert haben, als wir uns die Frage gestellt haben, wie benenne ich das jetzt eigentlich? Sie könnte antimuslimische, antiarabische Stereotype irgendwie aufgenommen haben und könnte das Gefühl haben, ah, guck mal, ja, war ja klar, dass das passiert. Also ich finde jetzt gerade nochmal nach dem 7. Oktober sieht man sehr, sehr doll, ich habe das in quasi jeder LehrerInnenfortbildung, aber nicht nur bei LehrerInnen, auch bei vielen anderen Menschen, bei Polizei und darüber hinaus, im familiären Kontext und so weiter, Freundeskreis, gemerkt, wie unsicher die Leute sind und wie überfordert sie einfach sind. Und diese Unsicherheit und Überforderung hat ganz viel damit zu tun, dass ihnen historisches Wissen fehlt und dass sie glauben, sie müssen eine Wahrheit proklamieren. Also sie müssen sich irgendwie auf die richtige Seite stellen oder sie müssen irgendwie die richtige Haltung zeigen. Das hat sicherlich auch mal mit der deutschen Geschichte zu tun, aber das will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Fass. Und deswegen finde ich wichtig, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie gehen wir damit um, dass der Überschrift, die Überschrift muss nicht sein, wie hauen wir die krassesten Wahrheiten raus und weisen irgendwelche SchülerInnen zurecht, sondern es geht um pädagogische Intervention. Ja, also es geht darum, und eine pädagogische Intervention hat nicht das Ziel, irgendwie eine Wahrheit zu proklamieren, würde ich sagen, sondern eine pädagogische Intervention hat das Ziel, so mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass Lernmomente entstehen, dass sich was entwickelt, dass das nicht wieder passiert, dass es danach weitergeht, dass man mit den Leuten im Gespräch bleiben kann. Ja, dass man nicht Türen zuschlägt, sondern dass man welche aufmacht. Oder würdest du mir zustimmen?
Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen und ich würde dir auch zustimmen, wenn du denken und sagen würdest, dass spätestens jetzt vielleicht noch klarer wird, dass Lehrpersonen mehr Fortbildungen brauchen. Workshops, Seminare, die sie natürlich auch bei uns buchen können, wenn sie auf deine Webseite www.janikvenus.de gehen können. Denn man kann dich natürlich buchen oder auch mich auf www.antirassismustrainer.de findet ihr Informationen über Ercan oder uns beide als Doppelpaket.
Mega nice.
Jetzt geht's aber zu den 7 Schritten,
7 Schritte
der effektiven Kommunikation bei sensiblen Themen. Schritt 1. Zum Einstieg in das Gespräch könnte die Lehrperson sagen, denn ich möchte mit dir über die Diskussion sprechen, die wir kürzlich im Unterricht hatten oder die wir letzte Stunde im Unterricht hatten oder heute Morgen. Es ist mir wichtig, dass wir alle verstehen, wie unsere Worte andere Menschen beeinflussen können. Willst du jeweils dazu was sagen oder soll ich die 7 Schritte der effektiven Kommunikation erstmal ausbreiten?
Hau erstmal raus. Ich glaube, oder falls irgendwas richtig Crazyes passiert, dann interveniere ich meinerseits mit einem Schritt. Aber ich höre mir erstmal an, was du zu sagen hast.
Schritt 2. Erklärung von Stereotypen. Denn ein Stereotyp ist eine allgemeine Annahme über eine ganze Gruppe von Menschen, die nicht auf Fakten basiert oder die nicht auf individuelle Fakten basiert. Das, was du über den Einfluss der Juden gesagt hast, ist ein Beispiel dafür. Solche Aussagen sind nicht nur historisch falsch, sondern sie können auch sehr, sehr verletzend sein. Punkt 3. Anregen von Empathie. Stell dir vor, jemand würde ähnliche Aussagen über eine Gruppe machen, zu der du gehörst. Sag mal, wie würdest du dich dabei fühlen? Schritt 4. Diskussion der historischen und sozialen Kontexte. Es gibt eine lange Geschichte von Missverständnissen und falschen Annahmen über jüdische Menschen, die ganz oft zu Unrecht beschuldigt wurden. Und solche Stereotype haben realen Schaden angerichtet. Und weißt du was? Sie tun es immer noch. Schritt 5. Zur Rolle der Medien und Informationen. Es ist wichtig, kritisch darüber nachzudenken, woher wir unsere Informationen bekommen. Weißt du, nicht alles, was wir hören oder lesen, ist richtig oder fair. Es ist wichtig und es lohnt sich, genauer hinzuschauen und mehrere Perspektiven zu suchen. 6. Anbieten von weiterführenden Ressourcen. Ich kann dir hier einige Materialien empfehlen, ein Buch geben, einen Flyer geben, einen YouTube-Link, die dir helfen könnten, mehr über jüdische Geschichte und Kultur zu erfahren. Und das Verstehen von anderen Gruppen, anderen Kulturen ist ein ganz wichtiger Schritt, um eigene Vorurteile abzubauen. Schritt 7. Zur Wichtigkeit des respektvollen Dialogs. In unserer Gruppe, in unserer Lerngruppe, in unserer Schule, in unserem Klassenzimmer wollen wir eine Umgebung schaffen, in der sich jede Person, jedes Kind, jeder Schüler, jede Schülerin respektiert und sicher fühlt. Es ist sehr wichtig, dass wir alle darauf achten, wie unsere Worte andere beeinflussen können. Und dabei, allerletzter Punkt, dann gebe ich wieder ab an dich, es ist total wichtig, dass wir als Lehrpersonen uns die Frage stellen, wie dieser Vorfall ohne Stereotypisierung von, in diesem Fall, muslimischen Schülerinnen adressiert werden kann. Also es ist wichtig, dass wir unsere eigene Sprache reflektieren, dass wir beispielsweise Formulierungen vermeiden wie die gesamte Gruppe für das Verhalten einer einzelnen Person verantwortlich zu machen. Zum Beispiel nicht zu sagen, ja, Muslime wie du, sondern lieber so etwas wie einige Personen oder manchmal, den Begriff manchmal verwenden. Und natürlich einen Fokus auf das Verhalten und nicht die Person. Also spezifisch das Verhalten ansprechen. Beispielsweise die Aussage, die gemacht wurde, statt den Menschen, statt den Schüler, statt denn oder seine Persönlichkeit und Herkunft zu kritisieren. So, jetzt gebe ich aber ab an dich.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich fand die Punkte, die du jetzt so nachgeschoben hast, fast noch, weiß nicht, will nicht sagen wichtiger, aber grundsätzlicher, weil die nochmal auf so einer Metaebene reflektieren, wie spreche ich solche Sachen überhaupt an? Genau, Haltung von Personen trennen, genau, ne? Nicht du bist ein Problem, sondern was du getan hast, ist problematisch. Darüber will ich reden. Pauschalisierung zu vermeiden, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat wieder, jetzt wo du es gerade gesagt hast, nochmal, habe ich mich wieder an meine Worte von vor 5 Minuten erinnert, dass es viel mit eigener Unsicherheit natürlich zu tun hat. Also wenn ich selber unsicher bin, dann rutscht mir vielleicht schnell aber sowas raus wie, das geht hier bei uns nicht oder sowas, ne? Oder das könnt ihr doch nicht machen oder irgendwie sowas. Und dieses Wir und dieses Ihr und uns und euch und diese ganzen Sachen, die da drin stecken, die sind natürlich gefährlich, weil sie eben so eine Zugehörigkeit in Frage stellen, ne? Also sozusagen mit jemandem über ein Problem zu reden, der nicht das Gefühl hat, er gehört dazu, macht es natürlich wesentlich schwieriger. Sondern wenn ich sage, ey, wir können mal miteinander darüber reden, weil wir irgendwie Teil eines Kontextes sind und wir irgendwie zusammen hierher gehören und wir wollen gemeinsam hier eine gute Zeit haben, das ist ein anderes Frame, als zu sagen, du hast da ein Problem und das kommt daher, dass du einer Gruppe angehörst und ihr macht immer Probleme. Ja, selbst wenn es so wäre, ja, also selbst wenn wir jetzt jemanden zuhört, der hier irgendwie echt denkt, ja, aber das ist nun mal so, die Muslime sind das Problem, selbst dann halt bleibe ich bei dieser These. Selbst dann werdet ihr nichts erreichen, wenn ihr dieses Frame aufmacht. Das nur nochmal am Rande. Genau, und dann diese 7 Punkte. Hast du da an eine bestimmte Reihenfolge gedacht? Weil ich hätte jetzt gedacht, ich finde, alle Punkte haben total ihre Berechtigung, sind wichtig, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt zwingend in dieser Reihenfolge anbringen, sondern sagen, ja, das sind alles Aspekte, die eine wichtige Rolle spielen. Aber wann sie wie eingebracht werden, das hängt dann einfach extrem auch von der Situation ab, ne? Welchen Gesprächsanlass habe ich irgendwie? Wie kann ich reingehen unter Umständen?
Ja.
Ja. Und was ich gut noch fand, ist, dass wir jetzt nicht irgendwie, das habe ich heute nochmal gerade in so einem 1:1-Coaching zu rassismuskritischem Verhalten gehabt, wo jemand dann als Lösungsvorschlag gesagt hat, naja, das nächste Mal, wenn was passiert, dann könnte man doch die betroffene Person einfach fragen, hey, willst du dich nicht mal mit dem Typen jetzt hier hinsetzen und dann redet ihr miteinander. Und ich dachte so, nee, Moment, bitte nicht. Und auch das wäre jetzt hier ein falsches Vorgehen, ja, jetzt irgendwie die jüdische Person irgendwie rauszupicken und sagen, Moment mal, das ist hier ein Konflikt zwischen euch, den müsst ihr jetzt irgendwie miteinander klären. Das wäre sozusagen ein absolutes No-Go, ja, sondern das muss die Lehrkraft schon irgendwie entweder in der ganzen Community, in der ganzen Gemeinschaft hinkriegen oder eben dann im Vier-Augen-Gespräch. So, da ist jetzt nicht die jüdische Person dafür verantwortlich, den Antisemitismus anzusprechen. Das ist mir ein mega wichtiger Punkt. Ja. Betroffene Menschen sind niemals in irgendeiner Pflicht, irgendeine Geschichte anzusprechen, ja, sondern sie sind erstmal betroffen und müssen es erstmal für sich verarbeiten und das reicht. Und alle anderen sind dann in der Verantwortung, der Pflicht, irgendwie das zu thematisieren und es nicht irgendwie so von sich wegzuschieben und zu sagen, das ist gar nicht mein Thema. Das betrifft ja irgendwie nur Person X, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema. Und gerade als Pädagogen haben wir natürlich eine Verantwortung dann, uns damit zu beschäftigen. Das finde ich gut.
Ja, ich gehe 100% mit bei dem, was du gesagt hast. Und nebst dem, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, können sie es manchmal auch gar nicht erklären.
Ja, also genau. Das ist vielleicht nochmal wichtig, betroffen von etwas zu sein, ist keine ausreichende Expertise, um irgendwie argumentativ gegen was vorzugehen. Sondern jetzt, so wie du beispielsweise, der du Rassismuserfahrung machst, das macht dich nicht zum Experten. Dass du hier darüber reden kannst, hat damit zu tun, dass du dich damit sehr, 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 sehr viel beschäftigt hast. Und dich das fällt manchmal so unter den Tisch. Ja? Also, dass man einfach Leute fragt, ja, du bist ja gemeint, dann sag mal was dazu. Das ist irgendwie echt sehr, sehr hemdsärmelig. Also.
Ja, und mich weiter beschäftige regelmäßig, beziehungsweise täglich damit und mich auch weiter und täglich damit beschäftigen muss.
Klar, das kommt noch dazu. Ja. Noch eine Analyse-Geschichte, vielleicht ein bisschen so einen Schritt zurück, aber vielleicht auch nochmal einen Bogen zu dem vorher analysierten, dieses Narrativ. Dieses antisemitische Narrativ der Weltverschwörung des Einflusses, das ist eben gerade wiederum kein islamisches, ne? Das ist ein europäisches, das ist ein Baustein europäischer Ideologie, europäischer antisemitischer Ideologie. Und jetzt ist die Frage, was ist das hier für ein Antisemitismus, den wir sehen? Ja, es kommt von einer muslimischen Person, wenn wir sie jetzt so labeln und framen in diesem Fallbeispiel, aber macht es den Antisemitismus zu einem muslimischen Antisemitismus? Oder ist es dann islamisierter Antisemitismus? Ja, oder ist es einfach europäischer Antisemitismus? Und diese Person sagt das nicht aus ihrer muslimischen Identität heraus, sondern aus ihrer deutschen Identität heraus. Und diese Fragen lohnen es, irgendwie zumindest aufzuwerfen. Zum Teil gibt es darauf keine direkten Antworten, denke ich. Aber es lohnt sich, das zu fragen. Und manchmal, vor allem die letzte Frage, aus welcher Identität heraus kritisieren Menschen überhaupt irgendwelche Dinge oder sagen irgendwelche Dinge, bringt uns vielleicht zu der, ich sag mal, zu einem ganz, 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 ganz großen Fragezeichen, was wir machen sollten an diese ganzen Versuche, irgendwelche Überschriften zu finden für bestimmte Sachen. Ja. Also, es hilft uns manchmal, eine Argumentation nachzuvollziehen, es hilft uns zu verstehen, aha, daher kommt es vielleicht, aber wenn wir jetzt ein Hintergrundwissen haben zu, sagen wir mal, islamisiertem Antisemitismus und wir begegnen einer Person, die gewisse Sachen äußert, heißt das noch lange nicht, dass diese Person das sozusagen aus einem reflektierten, bewussten Habitus macht, sondern es kann auch sein, dass es einfach nachgeplappert wird. Das macht es nicht unproblematisch, überhaupt nicht. Ja? Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir unser theoretisches Wissen nicht zu sehr in die Situation reindrücken und mit irgendwelchen Labeln Sachen aufladen und vielleicht größer machen, als sie sind, oder unbesprechbarer, als sie sind, sondern ja, sehr, sehr, sehr häufig geht es dann eben doch einfach, ich sag mal, in der Auflösung des Themas zumindest um das Wahrnehmen von Irritation, von Überforderung, von Gefühlen, von Frustration. Und da helfen dann solche Label nur bedingt, würde ich sagen.
Mhm.
Ich hätte noch zum Abschluss eine Bitte.
Ja.
Es gibt viele, viele Menschen in Deutschland, die sich sehr gut mit Antisemitismus auskennen, aber sehr wenig mit Rassismus. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die sich sehr gut mit Rassismus auskennen, aber überhaupt nicht mit Antisemitismus. Und es gibt sehr wenige von mir sehr hochgeschätzte Menschen, die beides auf dem Schirm haben und auch beides in ihre politische Bildungsarbeit einfließen lassen. Ich glaube, die Antisemitismus und die Rassismuskritik können extrem viel voneinander lernen. Und ich möchte sozusagen alle, die sich beispielsweise mit Rassismus gut auskennen, dazu einladen, sich selber nicht über den Weg zu trauen, wenn es um Antisemitismus geht. Und andersrum möchte ich die, die sich mit Antisemitismus auskennen, einladen, sich selbst nicht über den Weg zu trauen, wenn es um Rassismus geht, sondern erstmal davon auszugehen, dass man, genauso wie alle anderen auch, geprägt ist von den vorherrschenden Bildern in der Gesellschaft. Und alle, die sich mit Rassismus gut auskennen, kennen diese Situation, wo irgendjemand Rassismus von sich weist, wo irgendjemand wunderbar herleiten kann, warum es ein total valides Argument war, das er gerade gemacht hat, wo er Quellen heranziehen kann und sagen kann, guck mal, aber es ist doch so, das und so weiter. Und wir wissen, ja, du hast recht, aber es ist trotzdem problematisch, es ist trotzdem rassistisch, was du da sagst, es ist trotzdem schwierig, ich kann es trotzdem einfach nicht so stehen lassen. Und das sind aber manchmal Personen, die dann selber in Argumentationen im Kontext Antisemitismus oder Israel genauso versuchen, ihre Argumentation zu rechtfertigen, wie sie das bei anderen Menschen entlarven. Und auch andersrum, ja, an alle, die Antisemitismus gut verstanden haben und damit gut unterwegs sind, ihr kennt alle diese Chiffren, ihr kennt alle die Codes, ihr kennt alle Antisemitismus, der versteckt ist, ihr wisst, dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, klar darfst du Israel kritisieren. So einfach ist es nicht. Und erlaubt euch selber, wenn es um Rassismus geht, erlaubt euch nicht zu wissen und erlaubt euch das einzugestehen, dass ihr es nicht wisst, dass ihr da nicht die gleiche Analyse-Skills habt. Und versucht, da Brücken zu schlagen und versucht, sozusagen euch selbst zu öffnen, versucht, einen Perspektivwechsel herbeizuführen, versucht zu sagen, ah ja, ich weiß, wie es ist, aus dieser Perspektive drauf zu gucken, mit dieser Expertise drauf zu gucken. Ich weiß nicht, ob das zu crazy war, was ich erzählt habe, oder zu abstrakt, aber ich hoffe, es den einen oder anderen hat es nochmal abgeholt und vielleicht eingeladen, offen zu sein für die Auseinandersetzung mit Phänomenen, die vielleicht sonst in der alltäglichen oder auch in der politischen Bildungsarbeit ein bisschen hinten runterfallen. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen was dazu beigetragen in dieser Folge, in dem Versuch, Rassismus kritisch über Antisemitismus zu reden. Ja, so viel von mir.
Dann würde ich sagen, Laila Tov und bis zum nächsten Mal.
Habt einen guten Abend. Empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns Feedback. Ihr findet uns auf Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf unseren Webseiten. Alles Gute, bis bald.